So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Jeder von uns hat folgenden Satz mindestens einmal in seinem Leben gehört. Wir leben nur einmal. Aber was bedeutet das eigentlich? Das kann man jetzt aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal die eine Perspektive, die meint, dass es komplett egal ist, was wir machen, da unser Leben vergänglich ist und alles ein Ende haben. Aus dem Grund sollten wir eigentlich gar nicht mal so viel darüber nachdenken, was Person A oder Person B über uns denkt oder ob wir diese eine Sache wirklich machen sollten oder nicht. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Dann haben wir aber auch noch die andere Perspektive, die geprägt ist von Selbstoptimierung. Gerade weil wir nur einmal leben, haben wir nur diese eine Chance. Es ist so, als würden wir russisches Roulette spielen. Laut dieser Perspektive ist doch nicht alles so egal. Unabhängig davon, ob es ein Ende haben wird oder nicht. Alles, was wir tun, trägt Konsequenzen und Folgen mit sich. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, das heißt, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt, heißt es, dass wir jetzt etwas Positives daraus bekommen oder etwas Negatives. Und wenn es etwas Negatives ist, ob man dieses Negative zum Beispiel auch weiterleiten kann. Um genauer zu sein, kann man sowas wie ein Trauma, etwas, was uns in unserer Lebensweise einschränkt, auch von jemand anderem vererbt bekommen? Genau darum geht's heute. Falls euch das interessiert, bleibt dran. So, meine lieben Freunde, hier nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich nehme das Ganze jetzt, ich glaube, seit 3 Stunden auf. Also mir hat es irgendwie nicht gepasst. Alle guten Dinge sind 3. Ich versuche es jetzt noch einmal. Und wenn nicht, dann nehme ich das irgendwann anders auf, weil ich noch zum Sport muss. So, für alle, die neu dazugestoßen sind, bei mir gibt es am Anfang immer so ein Live-Update. Mein Name ist Alena, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere, arbeite und ich liebe Sport. Das ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Letzte Woche hatte ich gemeint gehabt, dass ich meinen Trainingsplan ja umgestellt hatte. Davor hatte ich so einen typischen, ich nenne es mal Bro-Split. Und zwar hatte ich an jedem Tag, also immer eine Muskelgruppe pro Tag. Und da habe ich dann wirklich so 1,5 Stunden trainiert gehabt und dann halt noch so 1,5 Stunde Cardio. Und ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, das alles so ein bisschen umzuswitchen, weil ich irgendwie nicht mehr in diesem Bodybuilding-Style sein möchte. By the way, ich sehe auch nicht aus wie so eine Bodybuilderin oder so. Nein, um Gottes Willen. Nope. Ich dachte mir, warum soll ich das so machen? Weil am Ende des Tages, Sport mag ich schon, aber wenn es sehr monoton ist, darauf habe ich auch keinen Bock, dann dachte ich, okay, dann trainiere ich mal anders. Und zwar so wie ein oder eine Athletin, sagen wir es mal so. Und zwar gehe ich da jetzt immer noch, also ich trainiere immer noch Krafttraining, mache ich immer noch, aber es geht halt viel mehr um Explosivität und Agilität und nicht mehr so auf, ich sag mal, stärker, 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 ja. Und so mache ich das. Dann jogge ich auch nebenbei. Ich musste tatsächlich immer im Gym joggen, weil das Wetter ja so schlecht war. Nur ab dieser Woche ist es eigentlich relativ gut gewesen. So, es scheint gerade immer noch die Sonne. Es ist 17.13 Uhr, finde ich echt gut. Deshalb war ich heute Morgen, also ich hatte die Wahl gehabt, heute ist ein Feiertag, ich hatte die Wahl gehabt zwischen Joggen im Wald und Basketball spielen auf dem Sportplatz. Und dann dachte ich mir so, hey, ganz ehrlich, heute ist ein Feiertag. Also mein Gym hat erst um 9 Uhr auf und an Feiertagen oder an Wochenenden, dann wenn es halt später aufmacht, ist um 9 Uhr, zwischen 9 und 12 Uhr ist bei uns immer so Rush Hour, An Wochentagen, wo sie um 6 Uhr aufmachen, da ist zwischen 6 und 8 Uhr eigentlich gar nicht so viel los, da trainiere ich eigentlich immer, entweder ganz früh am Morgen oder ganz spät am Abend, aber nie so zwischendurch. Weil mir das zu voll ist und ich habe ja auch Uni und ich habe ja auch Arbeit und ich habe dies und das und jenes. Ja, deshalb hatte ich heute die Wahl zwischen, wie schon gesagt, Joggen im Wald und auf dem Sportplatz Basketball spielen. Dann dachte ich mir, hey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock im Wald zu joggen, weil es ist sowieso 8 Uhr, 9 Uhr und da werden schon die ein oder anderen sein, spazieren. Und bei uns gibt es auch irgendwie mal so einen Ort, wo sich dann immer so die Biker treffen. Ja, genau, Alena. Wo sich die Biker treffen, ihr wisst. Und darauf habe ich echt keine Lust. die treffen sich immer am Wochenende und ich dachte mir, safe, an einem Feiertag treffen sie sich auch. Darauf habe ich echt keinen Bock, durch diese ganzen Biker zu joggen. Also ich bin selbstbewusst, aber so selbstbewusst nun auch nicht. Und dann bin ich auf den Sportplatz gegangen, habe dann Basketball gespielt, knapp 2 Stunden. Für die, die es nicht wissen, ich habe 7 bis 8 Jahre aktiv gespielt. Und ich wäre jetzt eigentlich ein Profi geworden, aber ich hatte diese eine Verletzung. Wenn die nicht wäre, dann hättet ihr mich jetzt im Fernsehen gesehen. Ja, nein. Aber Spaß beiseite, ich hatte wirklich eine Verletzung. Ich hatte so knapp 1 Jahr eine Sportpause. Und ja, Basketball ist halt irgendwie so eine, also Sport an sich ist eine Leidenschaft, aber Basketball ist nochmal eine komplett andere Leidenschaft für mich. Das ist so, ich konnte nicht aufhören. Ich kann bis heute immer noch nicht aufhören. Ich spiele zwar nicht mehr aktiv, aber ja, sobald das Wetter gut ist, trainiere ich immer, also ich trainiere dann im Gym und dann auch noch auf dem Sportplatz. Aber weil ich in 3 Wochen meine Prüfung habe, kann ich nicht so ratzfatz immer 2-3 Mal irgendwie rausgehen und so, dies, das. Deshalb kombiniere ich mein Krafttraining mal mit dem Joggen. Ja, deshalb jogge ich immer danach. Ja, und dann heißt es eigentlich, dass Basketball, jeden Tag könnte ich das jetzt nicht machen, auch wenn das Wetter gut ist, alle 2-3 Tage, weil, wie schon gesagt, ich muss lernen. Oh, ich finde es immer so schade. Ich könnte wirklich, Leute, ich mein's ernst, 2-3 Einheiten am Tag locker schaffe ich. Schaffe ich wirklich. Aber es geht halt nicht mit dem Ganzen drumrum. Aber ja, Prioritäten setzen, meine lieben Freunde. Prüfungen stehen an, Uni hat Vorrang. Darauf kommt's an. Ich glaube, das hat sich gerade alles gereimt. Damn. Egal, meine lieben Freunde, darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus. Genug von meinem privaten Leben. Heute geht es um was komplett anderes, und zwar um Trauma. Um genauer zu sein, kann man Trauma vererben? Ich werde euch als allererstes sagen, was überhaupt ein Trauma ist. Als zweites, wie ein Trauma überhaupt entsteht. Als drittes etwas über Epigenetik werde ich euch erzählen, im Zusammenhang mit einer Studie. Und als allerletztes kommt dann wie jedes Mal immer eine kleine Zusammenfassung von dem, was ich davor halt gesagt habe. Und dann auch noch ein kleines Fazit. Dann fangen wir mal an. Was ist denn eigentlich Trauma? Ich bin mir sicher, dass jeder von euch mindestens einmal diesen Begriff gehört hat und jeder von uns kennt mindestens eine Person, die irgendwie etwas, also traumatisiert ist von irgendwie irgendwas. Und obwohl wir das so oft hören, also wir hören das so oft und belächeln das, aber tatsächlich stimmt da schon was. Es gibt an sich keine allgemeine Definition von Trauma, da Menschen viele Dinge halt individuell aufnehmen. Das heißt, wenn ihr das Wort Trauma googeln würdet, dann hättet ihr verschiedene Definitionen. Aber was alle Definitionen gemeinsam haben, ist, dass die Folgen von Trauma dazu führen, dass sich die betroffene Person nach diesem einen Ereignis nicht mehr wie früher verhalten kann. Was wissen wir jetzt daraus? Es muss ein Ereignis passieren und es gibt eine Folge davon. So. Und was meine ich damit, dass die Person sich nicht mehr so verhalten kann wie davor? Das Trauma hinterlässt etwas, was die betroffene Person immer wieder im Laufe des Lebens prägen und einschränken wird. Das Ereignis, was zum Trauma geführt hat, wird hier immer wieder aufs Neue erlebt. Es handelt sich hier aber nicht um ein Ereignis, was jedem irgendwie mal alle 2-3 Tage passiert, sondern eher um etwas Besonderes, wie zum Beispiel Krieg oder Gewalt. Es kann häusliche Gewalt sein, sexuelle Gewalt sein, es könnte Mobbing sein und noch vieles mehr. Und das ist genau das, was Trauma von Stress trennt. Stress ist etwas, was nur zeitlich begrenzt oder zeitlich bedingt da ist. Es ist nur für einen gewissen Zeitraum und dann ist es vorbei. Wie zum Beispiel Prüfungen. Wenn du weißt, dass du in einem Monat eine Prüfung hast, weißt du, dass dieser eine Monat hart sein wird, weil du jeden Tag sehr viel lernen musst, aber danach ist es vorbei, bis dann wieder der nächste Prüfungszeitraum kommt. So, oder dein Studium zu Ende ist, oder deine Uni zu Ende ist. Aber das Studium ist Uni. Oder deine Schule zu Ende ist. So, das meinte ich. Aber ein Trauma tritt immer wieder auf. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Obwohl das eigentliche Geschehen oder dieses eigentliche Ereignis ja eigentlich vorbei ist. In anderen Worten, Trauma ist etwas, was dir geschieht und dich so sauer macht, dass du dich komplett erschüttert, hilflos und schwach fühlst. Du weißt nicht, was gerade passiert ist. Du kollabierst gefühlt und bist auch wie gelähmt. Gerade wegen diesem Ereignis. Aber was ein Trauma wirklich zu einem Trauma macht, ist nicht das Ereignis, das würden viele jetzt denken, sondern die Art und Weise, wie du dich gegenüber diesem Ereignis verhältst. Was habe ich davor gesagt? Du fühlst dich hilflos. Du hattest keine Möglichkeit zu reagieren, gerade weil es so plötzlich kam. Und was hier auch wichtig ist, ist die Person, die anwesend war, als dieses eine Geschehen passiert ist. Ich habe euch folgendes Beispiel mitgebracht. Wenn du als Kind zum Beispiel von einem Hund gebissen wurdest, bist du als allererstes was? Du hast komplett Angst und hast Schmerzen und du fühlst dich hilflos. Warum? Weil der Hund plötzlich von irgendeiner Ecke kam, du hast ihn nicht gesehen und dich plötzlich angegriffen hat. Also du hast damit gar nicht gerechnet, dass der Hund überhaupt kommt und dich beißt. Was machst du dann? Du weinst. Und wenn neben dir deine Mutter oder dein Vater, wenn die auch da waren und dich im Nachhinein getröstet haben und dir auch ein, ich sag mal, Gefühl von Sicherheit gegeben haben, dann wurde, ganz grob gesagt, deine Basis von Sicherheit, also dein Sicherheitsgefühl, nicht zerstört. Und das führt dann dazu, dass der Hundeangriff für dich nur noch zur Nebensache wird. Klar hinterlässt das schon noch eine Narbe, aber sie ist nicht so stark. Aber wie entsteht das dann jetzt genau, beziehungsweise was passiert denn eigentlich im Körper? Trauma ist so stark, dass es sogar die Gehirnstruktur der betroffenen Person verändern kann. Das weiß man bis heute. Und die wichtigen Komponenten hier sind der Thalamus, die Amygdala, der Hippocampus und die Großhirnrinde. Das sind alles Bereiche im Gehirn. Und ich erkläre euch jetzt als allererstes, wie eigentlich der normale Verarbeitungsprozess im Gehirn ablaufen würde. Und im Anschluss erkläre ich euch, wie der Verarbeitungsprozess im Gehirn ablaufen würde, wenn dir etwas Traumatisches passiert. Spoiler Alert, es wird ein wenig theoretisch, aber ich versuche es so einfach wie nur möglich zu halten. So, unser allererster Stargast ist der Thalamus. Der Thalamus dient als eine Art Filter und entscheidet darüber, welche Information denn eigentlich jetzt im Moment für uns wichtig ist. Nur die wichtigen Informationen werden an den Körper und an unsere Sinnesorgane weitergeleitet. Und erst nach der Weiterleitung der wichtigen Informationen werden uns diese auch bewusst. Man nennt deshalb auch den Thalamus das Tor des Bewusstseins. Unser zweiter Stargast ist die Amygdala. Die Amygdala spielt eine wichtige Rolle bei der Wiedererkennung von Situationen, sowie die Analyse möglicher Gefahren. Ereignisse werden im Amygdala mit Emotionen verbunden und gespeichert. 3. Der Hippocampus. Der Hippocampus ist die zentrale Schaltstelle des limbischen Systems im Gehirn. Ereignisse werden hier zeitlich und geografisch zugeordnet und die Reize werden dementsprechend bewertet. Abgesehen davon spielt der Hippocampus auch eine wesentliche Rolle bei der Überführung von Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis. Also es ist wie so eine Brücke. Und zu guter Letzt die Großhirnrinde. Die Großhirnrinde ist der Langzeitspeicher unseres Gehirns. Das heißt, die Information, die vom Thalamus an die Amygdala weitergeleitet wird und von der Amygdala dann quasi zum Hippocampus weitergeleitet wird, diese Informationen werden in der Großhirnrinde verarbeitet und als allerletztes abgespeichert. Also es ist, wenn ich es mal so grob fassen kann, sowas wie eine Harddisk oder sowas wie ein externer Speicher. Die Großhirnrinde ist sowas wie ein externer Speicher, wo es nochmal als allerletztes final abgespeichert wird. Ich gebe euch jetzt mal ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, ihr hattet irgendwann in einem Café einen Kuchen gegessen. Der war richtig lecker. So, ihr wart dann fleißig joggen. Und was passiert, wenn ihr joggt? Ihr verbraucht sehr, sehr viel Energie. Das heißt, ihr braucht immer wieder was? Glucose. Und Glucose ist eigentlich nichts anderes als Zucker. Und wenn ihr unterzuckert seid, weil ihr ja gerade so lange gejoggt seid, bekommt euer Gehirn Signale. Und zwar, dass der Körper Zucker braucht. Der Körper braucht Zucker. Der Körper braucht Zucker. So. Da wird was aktiviert, der Thalamus. Weil der Thalamus ja darüber entscheidet, welche Information jetzt in dem Moment für uns wichtig ist. Und dann dementsprechend auch diese Information an die Sinnesorgane weiterleitet. So, wir haben Hunger. Thalamus wurde aktiviert. Hunger, 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 Hunger. Die Amygdala erkennt diese Situation wieder. Warum? Weil ihr fleißig seid und jeden Tag joggt und sagt, ey, das kannten wir doch schon einmal. Wir hatten dieses Gefühl doch schon einmal gehabt. Und wenn wir das nicht machen, dann, keine Ahnung, kippen wir um. Und jetzt kommt der dritte Spieler mit ins Spiel, und zwar der Hippocampus. Der Hippocampus hat gesagt, ja, Amygdala, du hast recht, wir hatten das schon einmal, und ich sag dir auch, wo es war. Es war im Wald, als wir joggen waren. So, hier kommt die zeitliche und geografische Zuordnung mit ins Spiel. Und zu guter Letzt wird dann unsere Großhirnrinde aktiviert und die sagt uns dann, ja Leute, ihr habt recht, das ist uns gestern passiert und den Tag davor auch und den Tag davor auch, weil wir irgendwie jeden Tag gefühlt joggen. Wir joggen hier in diesem Wald, das führt dazu, dass wir sehr, sehr viel Energie verbrauchen, das führt dazu, dass unser Zucker sinkt, das führt dazu, dass wir Zucker brauchen und irgendwo hier in der Ecke gab es auch dieses eine Café, da gehst du jetzt rein und holst dir einen Kuchen. Es war schlecht. Nein, man holt sich keinen Kuchen. Holt euch einen Apfel oder eine Banane oder sonst irgendwie so etwas. So. War so ein ganz grobes Beispiel. Vielleicht waren da auch die ein, zwei Fehler, aber darum geht es hier gar nicht. Es geht hier um die Message. Und das war jetzt eine grobe Zusammenfassung des normalen Verarbeitungsprozesses im Gehirn. Aber wir wollen hier ja wissen, was im Gehirn passiert, sobald man ein Trauma erlebt. Bei traumatischen Erlebnissen wird unser Gehirn mit Stresshormonen überflutet. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen Amygdala und Hippocampus wird gestört. Die Gefühlszustände, Bilder und körperliche Reaktionen, die ja im Amygdala gespeichert werden, können irgendwie nicht wirklich vollständig mit dem Erlebten, also mit der äußeren Realität, vollständig zugeordnet werden. Und diese äußere Realität oder diese Zuordnung geografisch und zeitlich passiert wo? Im Hippocampus. Das heißt, es entsteht eine hippocampale Amnesie. Es besteht keine Erinnerung an die konkrete Situation bzw. wo sie passiert ist oder wann sie passiert ist. Aber wir wissen, dass etwas passiert ist. Also der Amygdala funktioniert schon, aber der Hippocampus, also die Übertragung da zwischen den beiden, da ist irgendeine Störung. Ist das Trauma nicht verarbeitet, überwiegt das emotionale Gedächtnis vom Amygdala dem autobiografischen Gedächtnis des Hippocampus, so wie ich es davor schon gesagt habe. Der Amygdala funktioniert, die Emotionen sind da, du spürst einen gewissen Schmerz. Du weißt, es tut weh, irgendwas tut weh, du hast Angst, aber du kannst nicht sagen, von wo, wie oder was es ist. Es besteht ein Nebeneinander von intensiven Erinnerungen einerseits, weil du ja diese Schmerzen schon mal hattest, und eine Erinnerungslücke bezüglich der konkreten Geschehnisse. Andererseits, diese unvollständigen Informationen entwickeln ein Eigenleben, welches sich weitestgehend dem Bewusstsein entzieht. Das heißt, ab dem Moment, wo dir dieses eine traumatische Erlebnis widerfahren ist, ab dem Moment können dann viele Reize als Trigger fungieren und bei Betroffenen intensive emotionale Erinnerungen hervorrufen. Es könnt ihr vergleichen mit, das ist ein ganz, ganz blödes Beispiel, aber ein Jumpscare. Wenn jemand sich hinter einer Tür versteckt, dann weißt du ja nicht, dass die Person da ist. So, aber boom, es kommt irgendwo. Und es ist ein Trauma, ist dann sowas wie ein unterbewusstes, also ein Jumpscare, was in deinem Unterbewusstsein ist. Du weißt nicht mal, dass es wirklich da ist. Es passiert dann irgendwas, es kommt irgendein Reiz und dann boom. Passiert irgendwie ein impulsives Verhalten, du hast Angst, obwohl eigentlich gar nichts passiert ist, zum Beispiel. Und weil wir uns hier ja nicht nur mit Trauma allgemein beschäftigen, sondern auch welchen Zusammenhang das eigentlich hat mit, ich sag mal, unseren Vorfahren oder ob Trauma überhaupt vererbbar ist, wenn wir das miteinander kombinieren wollen, müssen wir uns erstmal mit der Epigenetik zusammenfassen. Was ist denn jetzt eigentlich Epigenetik? Die Uni Tübingen beschreibt Epigenetik wie folgt. Die DNA jeder Zelle in unserem Körper enthält die von unseren Eltern vererbten Gene und spielt eine entscheidende Rolle für die Entwicklung und Funktion des Organismus im gesunden Zustand, aber auch beim Auftreten von Krankheiten. Was man damit meint, ist, dass gewisse Krankheiten ja weiter vererbbar sind. Und die kriegen wir von wem? Von unseren Eltern. Dennoch gibt es viele Krankheiten, die in den Fokus unserer Gesellschaft rücken und die man nicht allein genetisch erklären kann. Zum Beispiel Krebs oder neurodegenerative Erkrankungen. Krebs. Nur weil du Krebs in der Familie hast, heißt nicht, dass du auch wirklich Krebs bekommen wirst. Zum Beispiel. Und die fehlenden Puzzleteile zum Verständnis dieser Krankheit werden überhalb der DNA vermutet. Und hier kommt dann wirklich der Begriff Epigenetik. Epi kommt vom Griechischen und bedeutet so viel wie und deshalb bedeutet Epigenetik überhalb der DNA. Um es nochmal ganz einfach zu beschreiben, ist die Epigenetik so ein anderer Fachbereich der Biologie, welche sich mit der Frage beschäftigt, was für einen Einfluss eigentlich die Umwelt oder gewisse Umweltfaktoren auf unsere Gene haben können. Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Stress können die DNA zwar nicht verändern, regulieren durch das Anhängen oder Entfernen von Molekülen, aber die Genaktivität. Um nochmal ein anderes Beispiel hier zu haben. Haarausfall. Haarausfall kann genetisch bedingt sein, Also es ist ja auch genetisch bedingt, ja, aber es muss ja nicht bei allen auftauchen. Ein perfektes Beispiel, mein Papa. Mein Papa hat, wenn du das hörst, Baba, ich liebe dich. Er hört es safe nicht, ich bin mir sicher, aber egal. Mein Papa hat zum Beispiel nicht mehr so viel Haare auf dem Kopf, aber sein Vater, also mein Opa, hatte noch volles Haar bis zu seinem Tod. Der Opa von meinem Papa hatte auch volles Haar. Also die beiden, der Opa von meinem Papa hatte volles Haar, mein Opa hatte volles Haar, aber mein Papa, der hat nicht volles Haar. So. Und hier kommt, glaube ich, Epigenetik ins Spiel. Also wenn das Beispiel jetzt doch nicht stimmt, dann entschuldige ich mich, aber es sollte eigentlich so sein. So. Oder ein anderes Beispiel, bei dem ich 100% sicher bin, dass es stimmt, ist bei eineigen Zwillingen. Obwohl sie von Geburt an dieselbe Erbanlage für Krankheiten haben, wie Alzheimer, müssen nicht beide unbedingt daran erkranken. Im Kleinkindalter sind die epigenetischen Markierungen des Erbguts, also unser Erbgut hat ja gewisse Markierungen, und bei eineigen Zwillingen sind sie im Kleinkindalter sehr ähnlich. Je später man aber die Zwillinge vergleicht, desto größer werden dann die Unterschiede in der Epigenetik. Das heißt, je unterschiedlicher die jeweiligen Lebensstile von diesen Zwillingen sind, desto größer ist dann dementsprechend auch der Unterschied zwischen den Zwillingen, beziehungsweise die Epigenetik. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, Alena, komm zum Punkt. Kann man Trauma jetzt weitererben? So, wir haben jetzt über Trauma allgemein geredet. Ich habe euch auch etwas über Epigenetik allgemein irgendwie erzählt. Ich habe mich da auf die Suche gemacht und habe folgende Studie gesehen von der Cambridge University. Die Studie wurde im Jahr 2018 veröffentlicht und die hat sich mit der Thematik beschäftigt. In dieser Studie, die werde ich euch unten noch verlinken. Da ging es auch um Themen, die ich jetzt gerade schon erklärt hatte. Also es geht um Epigenetik im Allgemeinen, dann geht es um kulturelles Trauma. Und mit kulturellem Trauma, da reden die von Sachen wie zum Beispiel, ah nein, warte, das erzähle ich euch gleich. Da redet man von kulturellem Trauma, generationenübergreifendes Trauma, Übertragung im Allgemeinen von Trauma, dann der biologische Ablauf, das hatten wir ja alles schon. Und zu guter Letzt auch die Übertragung von Trauma in Zusammenhang mit Epigenetik. Und ich gebe euch jetzt mal eine kurze Zusammenfassung von dieser Studie. Als allererstes, hier ging es ja auch um kulturelles Trauma. Was ist denn kulturelles Trauma? Kulturelles Trauma ist, wenn Mitglieder einer kollektiven Gruppe das Gefühl haben, dass sie Opfer seien von einem schrecklichen Ereignis. Und dieses Trauma sorgt dann für langanhaltende Narben am Gruppenbewusstsein. Das Gruppenbewusstsein bedeutet, dass sich ein Mitglied einer Gruppe ihrer sozialen Identität, also der Zugehörigkeit, bewusst wird. Das heißt, dass ein Mensch zum Beispiel merkt, hey, ich habe zum Beispiel die und die und die Kultur oder ich habe die und die und die Sachen, die und die Verhaltensweisen, dann gehöre ich zu dieser Gruppe. So, das ist Gruppenbewusstsein. Diese Mitglieder der Gruppe werden nie vergessen, was ihnen angetan wurde. Und damit ihr wirklich versteht, was ich unter kulturellem Trauma meine, ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel die Sklaverei oder auch ja, der Holocaust. So, das ja auch. Man merkt, dass diese Menschen, dass diese kollektive Gruppe gewisse Verhaltensweisen hat, die man wirklich nur bei diesen Menschen sieht, dass diese Menschen gewisse Ängste haben. Und man hat dann auch gesehen, dass diese Ereignisse nicht nur das Leben von den Betroffenen beeinflussen, sondern auch das Leben der nächsten Generation. Und da kommt der Begriff generationenübergreifendes Trauma ins Spiel. Bei generationenübergreifendem Trauma hat man, wie ich davor schon gesagt habe, herausgestellt, dass also je älter die betroffenen Personen, die Personen, die direkt diesem einen Trauma ausgesetzt waren, Sklaverei, Holocaust, ja, dass diese Betroffenen nicht nur selber halt Opfer von diesen Sachen waren, sondern auch ihre Kinder. Und zwar indem der Nachwuchs, also ihre Kinder angefangen haben, die Legende oder diese Geschehnisse zu entdecken. Also sie haben irgendwann gemerkt, hey, irgendwas ist da passiert, irgendwas ist mit, ich sag mal, meiner Gruppe von Leuten passiert. Somit entstand dann eine zweite Generation von Betroffenen, weil diese Kinder, wie schon gesagt, oder der Nachwuchs, wie schon gesagt, sich wirklich so verhalten hat oder so wirklich gesagt hat, ich bin auch Opfer von dieser eine Sache. Ich bin auch Opfer von diesem Trauma. Und da spricht man dann von generationübergreifendem kulturellen Trauma. Also kulturelles Trauma ist an sich, wenn eine gewisse Gruppe, kollektive Gruppe, einem gewissen Trauma ausgesetzt ist, generationenübergreifend ist, wenn die nächste Generation auch davon betroffen ist. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. So, aber wie kommt es denn eigentlich zur Übertragung? Ich habe ja davor gesagt, dass es am Verhalten liegen kann. Und es stimmt auch, bis heute ist man in der Wissenschaft immer davon ausgegangen, dass die Folgen der betroffenen Eltern durch das Verhalten und der Erfahrungen an die Kinder weitergegeben wurde. Man hat gedacht, dass der Nachwuchs nicht direkt betroffen war vom Trauma, aber durch die Folgen, die das Verhalten der Eltern und ihren emotionalen Zustand ja verändert hat, waren dann die Kinder auch irgendwie mit betroffen. Das hat dafür gesorgt, dass die allgemeine Entwicklung der emotionale Zustand des Nachwuchses auch davon betroffen war. Und um das hier mal ein bisschen zu verdeutlichen, wenn wir jetzt mal von diesem kulturellen Trauma weggehen. Ich halte es mal ganz simpel. Sagen wir mal, eure Mutter ist irgendwann im Aufzug stecken geblieben und hat seit dem Tag an Angst, in den Aufzug einzusteigen. Sie wird nicht in den Aufzug einsteigen. Du als Kind hast so etwas eigentlich nicht erlebt und willst dann in den Aufzug einsteigen. Aber deine Mutter wird dir von dem Tag erzählen, wo sie dort mal irgendwie stecken geblieben ist. Und ab dem Tag an wirst du dann auch Angst haben vor dem Aufzug und wirst dort wahrscheinlich nicht reingehen. Du selber hast es ja nicht erlebt, aber deine Mutter hat es erlebt und deine Mutter hat es dir dann weitergegeben. Und wie schon gesagt, wollte man ja auch mal schauen, okay, Verhaltensweisen, so durch die Verhaltensweisen kann man gewisse Trauma, sag ich mal, weitergeben, beziehungsweise das Trauma an sich kannst du ja so nicht weitergeben, aber die Folgen kannst du so weitergeben, weil du ja selber durch dieses Trauma dein eigenes Verhalten eingeschränkt hast, schränkst du automatisch auch das von deinen Kindern ein, von dem Nachwuchs ein, von der nächsten Generation ein. So, das ist Übertragung auf der, ich sag mal, Oberfläche. Aber in dieser Studie wollte man dann noch ein bisschen tiefer gehen und sagen, geht das denn auch biologisch? Und hier kommt Epigenetik mit ins Spiel. Hier gibt es zwei Arten von Trauma oder Traumata. Einmal generationenübergreifende Traumata und einmal transgenerationale Traumata. Generationenübergreifende Traumata sind die, bei denen der Nachwuchs direkt dem Trauma ausgesetzt. Das heißt, wir gehen hier jetzt mal vom 3-Generationen-Beispiel aus. Generation 1 ist deine Oma, Generation 2 ist deine Mutter, Generation 3 bist du. Bei generationenübergreifenden Traumata spricht man von folgendem Ereignis oder von folgendem Beispiel, sagen wir es so. Deine Oma ist schwanger und deine Mutter ist in der Gebärmutter von deiner Oma drin, okay? Wenn deine Oma jetzt während der Schwangerschaft ein gewisses Trauma erlebt, ist dann auch der Embryo, also davon betroffen, weil deine Mutter ja noch in der Gebärmutter von deiner Oma ist. Also da hat man gesehen, dass es wirklich eine biologische Übertragung gibt. Aber ich erzähle euch gleich, also es geht später noch tiefer, es gibt ein besseres Beispiel. Das ist generationenübergreifende Traumata. Transgenerationale Traumata sind die, bei denen die beobachtete Generation nicht direkt dem Trauma ausgesetzt war. Deshalb sind die Folgen nur als transgenerational zu bezeichnen, wenn sie nur bei der dritten Generation auftaucht. Weil der Fetus des ersten Nachwuchses, also der Fetus von deiner Mutter, dem Trauma direkt ausgesetzt war, während es im Uterus von deiner Oma war. Das heißt, der zweite Nachwuchs, also du, die dritte Generation, du wärst somit die erste Generation, die nicht direkt dem Trauma ausgesetzt war. Und jetzt erkläre ich euch das jetzt mal viel, viel besser. Generationenübergreifende Übertragung von Trauma geschieht, wenn deine Oma während der Schwangerschaft mit deiner Mutter, also deine Mutter ist ja dann quasi in der Gebärmutter von deiner Oma, wenn deine Oma während der Schwangerschaft etwas erlebt, das sie traumatisiert. Dadurch kann der Fetus, also deine Mutter und seine entwickelte Keimbahn betroffen sein. So. Das heißt, deine Mutter und die Entwicklung von der Keimbahn von deiner Mutter kann durch dieses Trauma verändert werden. Das ist generationenübergreifende Übertragung. Der zukünftige Nachwuchs, also deine Mutter, ist direkt diesem Stress, diesem Trauma ausgesetzt. Weil, wie ich davor schon gesagt habe, deine Mutter ist in dem Moment ja in der Gebärmutter. Das heißt, alles, was deine in der Gebärmutter von deiner Oma. Das heißt, alles, was deine Oma spürt, alles, was in dem Körper von deiner Oma passiert, hat irgendwie auch Folgen auf deine Mutter, weil deine Mutter ja auch in dem Körper drin ist, noch in dem Moment. Verstanden? Im Umkehrschluss kann nur die dritte Generation, also du, Beweis für die Existenz einer transgenerationalen Übertragung liefern, da diese nicht direkt dem Trauma ausgesetzt war. Das heißt, nur du, wenn jetzt sagen wir, deine Oma ein gewisses Trauma erlebt hat, während sie mit deiner Mutter schwanger war. Es hat biologisch, wie schon gesagt, es hat Folgen. Ob sie aber bei deiner Mutter zum Vorschein kommen oder nicht, das weiß man nicht. Aber wenn sie bei dir zum Vorschein kommen, dann kann man wirklich sagen, dass es sich hier um eine transgenerationale Übertragung handelt, weil du ja theoretisch gesehen gar nicht diesem Trauma ausgesetzt warst. So. Und alles in allem, das Fazit zur Studie war, die Studie steht hinter der Hypothese, dass aversive Reize während der Schwangerschaft Folgen in Bezug auf die Gesundheit haben können. Auf den Nachwuchs. Und diese Folgen können bis zu 2 Generationen weitergegeben werden. Generation 1 wäre deine Mutter, Generation 2 wärst du. Oder jetzt, ich hab andere Zahlen hier. Also kann Trauma biologisch doch übertragen werden. Die Übertragung kann aber auch anders gelangen. Jetzt sind wir wieder bei diesem Fahrstuhlbeispiel. Wenn deine Mutter in dem Fahrstuhl stecken geblieben ist, sie war aber nicht mit dir damals schwanger oder so. Nein, so etwas gab es nicht. Sie war irgendwie, keine Ahnung, 16, hat so ihr Leben gelebt, war dann irgendwann mal im Aufzug, bam, ist stecken geblieben, hat dann Angst bekommen. Und seit dem Tag an steigt sie nicht in Aufzüge ein. Dann irgendwann bist du auf die Welt gekommen, ihr beide lauft, lalalala, ihr wollt zum Aufzug, beziehungsweise du sagst, hey Mama, lass den Aufzug nehmen. Deine Mutter sagt, nein, wir steigen da nicht ein, weil ich bin da einmal stecken geblieben, als ich 16 war. Und so schränkt sie dein Verhalten auch ein. Also ihr ist durch das Trauma direkt, also weil sie diesem Trauma direkt ausgesetzt war, so wurde ihr Verhalten eingeschränkt und sie schränkt deins auch ein, obwohl du ja nicht irgendwie direkten Kontakt zu dem Trauma hattest, aber hast trotzdem Angst davor. Das ist auch eine Art und Weise der Übertragung, was aber nicht biologisch ist. Und jetzt sind wir auch am Ende angekommen, meine lieben Freunde. Hier gibt es nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also, fast jeder Mensch erlebt mindestens einmal in seinem Leben ein Trauma. Trauma ist, wenn einem etwas geschieht, was so schmerzhaft ist, beziehungsweise angsteinflößend ist, dass sich dann diese Person komplett hilflos fühlt. Im Gehirn können dann die Geschehnisse nicht ganz zugeordnet werden und somit entsteht eine, ich sag mal, lückenhafte Erinnerung. Diese 3 Komponenten, Hilflosigkeit, Angst oder halt Schmerz und lückenhafte Erinnerung, sorgen dann dafür, dass der Mensch diese Geschehnisse unterdrücken möchte. Ganz nach dem Prinzip aus dem Auge, aus dem Sinn. Nur funktioniert das nicht so einfach. Man muss Folgendes bedenken. Alles, aber auch wirklich alles, was im Gehirn nicht komplett verarbeitet wird, wird früher oder später doch zum Vorschein kommen. Bei manchen tritt es in Form von Krankheiten auf. Bei anderen tritt es nicht direkt auf, sondern erst bei den Nachkommen. Die Epigenetik ist ein Fachgebiet der Biologie, welche sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Umwelt auf unsere Gene haben kann. Umwelteinflüsse wie Stress können die DNA zwar nicht verändern, regulieren durch das Anhängen oder Entfernen von Molekülen aber doch die Genaktivität. Zum Beispiel kann Stress auf langer Basis doch zu Krankheiten führen. Die Übertragung von Trauma kann in 2 Weisen entstehen. Einmal in der Art und Weise von dem Verhalten, das heißt, den Eltern, sagen wir, euren Eltern ist irgendetwas passiert und seit dem Tag an sind eure Eltern, was ihr Verhalten angeht, eingeschränkt. Und also ihnen ist irgendetwas passiert. Zum Beispiel ist eure Mutter einmal im Fahrstuhl stecken geblieben. Seit dem Tag an hat sie Angst, in den Fahrstuhl einzusteigen. Sie selber ist diesem Trauma direkt ausgewiesen. Wenn ihr dann irgendwann in den Aufzug einsteigen wollt, wird eure Mutter euch sagen, nein, steig da nicht ein, weil ich bin da einmal stecken geblieben und ich hatte richtig Angst. Das kann dann dafür sorgen, dass du als Kind auch Angst vor Aufzügen hast, obwohl du diesem Trauma nicht direkt ausgesetzt warst. Das ist eine Art und Weise von Übertragung. Es gibt aber auch eine biologische Art und Weise von Übertragung. Und das gelingt, wenn eine schwangere Frau einem gewissen Trauma ausgesetzt ist. Wenn eine schwangere Frau einem gewissen Trauma ausgesetzt ist, führt das dazu, dass sich der Embryo verändert. Und diese Veränderung sieht man dann entweder beim Embryo, wenn nicht sogar dann bei dem Nachwuchs von diesem Embryo. Also diese Folgen auf biologischer Sicht oder der Übertragung auf biologischer Sicht kann dann bis zu 2 Generationen noch weiter vererbt werden. So, meine lieben Freunde, das war jetzt das kleine Fazit oder die kleine Zusammenfassung zu dieser Episode, zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Und zum einen möchte ich euch ein Zitat vorlesen, was ich von einem Buch habe. Da geht es auch um Trauma, beziehungsweise Trauma, was man vererbt bekommen hat oder ob man Trauma vererben kann, dies, das. So in die Richtung, das ist ein Zitat aus dem Buch und zum anderen ein Real-Life-Beispiel. Das Zitat ist aus dem Buch, dieser Schmerz ist nicht meiner. Wie wir uns mit dem seelischen Erbe unserer Familie aus... Der Autor ist Mark Volin, hoffe ich mal, dass es richtig aussprechen war. Und das Zitat geht wie folgt. Einen Moment. So. Schmerz löst sich im Laufe der Zeit nicht immer von selbst auf. Er wird auch nicht unbedingt von selbst weniger. Selbst wenn die Person, die das Trauma ursprünglich erlebt hat, schon längst gestorben ist. Selbst wenn ihre Geschichte jahrelang verschwiegen wurde. Selbst dann können Fragmente von Erlebnissen, Erinnerungen und Körperempfindungen aus ihrem Leben weiterleben. Es ist, als tauchten sie hilfesuchend aus der Vergangenheit auf, um über den Geist und Körper der heute lebenden Erlösung zu finden. Das war ein Zitat aus dem Buch, was ich sehr, sehr schön fand. Und wie schon gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber bis jetzt ist es wirklich sehr, sehr gut. Empfehle ich euch. Und noch ein kleines, noch eine kleine Anekdote. Also ich gebe ja an sich immer so, was die Episoden angeht, immer, ihr müsst das machen und dies machen und ne. Aber was Trauma angeht, hier reden wir wirklich über tiefgründigere Sachen und da kann ich euch wirklich keinen Tipp geben. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, sucht euch professionelle Hilfe. Oder es geht halt nur darum, Leute, was Trauma angeht, euch muss erstmal bewusst sein, dass etwas passiert ist. So. Und auch wenn ihr merkt, hä, mir ist selber nichts passiert, haben wir ja gesehen, dass es schon genetisch vererbbar ist. So. Das heißt, dass das eigentlich gar nicht mal euers ist, sondern von jemand anderem. Aber selbst dann wird euch auffallen, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich weiß nicht, hört ihr die Kirche? Soll ich aufhören? Oder ist es so, wie nennt man das, idyllisch jetzt gerade? Sorgt das hier ein bisschen für Drama? Ach, ich warte. Natürlich kommt das Flugzeug jetzt auch mit dazu. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, aber ist halt wirklich so. Die muss, wie schon gesagt, als allererstes auffallen, dass irgendwie etwas nicht stimmt. Und dann musst du dem Ganzen immer so, du musst dem Ganzen hinterhergehen. Wirklich. Also es ist wie so, ganz blödes Beispiel, eine Schnitzeljagd. Aber wirklich, immer das Ganze bis auf das kleinste Detail aufteilen. Und das Ding bei einem Trauma ist halt, es ist nicht einfach. Vor allem, wir haben jetzt gerade eben gesehen, es muss ja nicht mal dein Trauma sein. Es kann ja auch ein Trauma von deiner Oma sein. Bis du das herausgefunden hast, viel Spaß. Aber du solltest echt daran arbeiten, weil es wird früher oder später, wie schon gesagt, irgendwie schon auftauchen. Und ja, ich gebe euch mal eine kleine Anekdote. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr persönlich. Aber hey, dieser Podcast ist nicht nur für euch, sondern auch für mich, damit ich selber damit auch ein bisschen, also meine persönliche Entwicklung auch irgendwie mitverfolgen kann. So, kleiner Insider, meine Eltern, die rauchen, beziehungsweise wo das, was ich jetzt gleich erzählen werde, damals haben beide noch geraucht gehabt. Mein Papa raucht jetzt nicht mehr, meine Mutter raucht jetzt noch, leider. Aber ja, auf jeden Fall, ich war damals, ich meine, ich war knapp 12 oder 13 Jahre alt und bis dahin hatten meine Eltern beide geraucht gehabt. Und wir waren damals noch in einer kleineren Wohnung. Und ja, die haben halt nicht in der Wohnung geraucht, natürlich das Fenster aufgemacht, dies, das, Ananas, aber ja, wenn wir halt mal unterwegs waren, dann wurde halt schon mal eine geraucht und egal wie sehr du sagst, ja, hey, ich will jetzt eine rauchen, keine Ahnung, Alena, geh mal weg oder halt ist egal wie sehr du als Mutter oder als Vater darauf achtest, irgendwie kommt es ja schon dazu, dass das Kind doch schon mit diesem Rauch irgendwie in Kontakt kommt. Und wie schon gesagt, ich war 12 oder 13 Jahre alt, wir waren da im Schullandheim und da hat dann, ich hatte lange Haare gehabt. Und da hat dann meine Lehrerin gesagt, Alena, darf ich mal deine Haare kämmen und flechten? Und ich dachte mir eigentlich nichts dabei, habe dann okay gesagt. Und by the way, meine Lehrerin ist auch voll die nette Liebe. Also wir waren noch ihre allererste Klasse. Ich weiß, dass es nichts mit ihr zu tun hat, das, was ich jetzt sage. Aber sie hat dann meine Haare gekämmt gehabt und geflochten gehabt. Und ich weiß, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches oder so. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat sie mich dann gefragt, Alena, rauchen deine Eltern? Und ich habe sie dann so angeschaut, also nicht angeschaut, aber ich kann ja nicht, weil sie flechtet ja meine Haare so hinten. Aber ich dachte mir so, ja. Und die so, beide. Und ich so, ja. Und die so, in der Wohnung. Und ich so, ja, also wir haben halt keinen Balkon, sie machen halt die Fenster auf, ja, so halt. Und die so, okay. Und dann weiß ich nicht wie, ob sie es gesagt hat oder ob es jemand anderes von der Seite gesagt hat, aber alles in allem ging es dann halt am Ende darum, dass irgendeiner dann quasi Anspielungen darauf gemacht hat, dass meine Haare nach Rauch stinken. Oh mein Gott, ich werde jetzt ein bisschen, bruh, ich werde nicht weinen, Alter, aber es hat mich als Kind wirklich so berührt, dass es etwas war. Damn, I'm gonna cry, bitch. No, I'm not gonna cry. Guck mal, wenn ich so anfange, Scherze zu machen, so, dann wisst ihr, this is personal, man. Damn. Aber egal, 100% authentisch, meine lieben Freunde. Alles für die Klicks. Boah, das ist auch was Schlechtes. Nein, Alena, back to the main story. Also, auf jeden Fall war das dann so eine Anspielung darauf, dass meine Haare nach Rauch stinken. Und ich weiß, meine Lehrerin, die hat es nicht so gemeint. Da bin ich mir wirklich 100% sicher, weil es eine nette und liebe. Aber es hat mich in dem Moment so berührt gehabt und ich kann mich wirklich lange daran erinnern, dass ich das gar nicht mal so wirklich gesagt hatte und auch so unbewusst unterdrückt hatte, bis dann irgendwann, wir haben dann, ich glaube, das war erst vor 2 Jahren oder so 2, 3 Jahren, habe ich mit einer Freundin darüber geredet und wir haben so gesagt, ja, okay, was würdest du denn bei deinem Partner wollen und was nicht? Und dann habe ich ihr gesagt, ich will nicht, dass er raucht. 100% nicht. Wenn er raucht, weg. Ciao. Nicht mal eine Option ist mehr. Wenn er früher geraucht hat und danach aufgehört hat, okay, ist eine andere Sache. Aber wenn er immer noch raucht, nein, nein. Und dann hat die gesagt, Alena, warum? Und ich so, nein, einfach nein. Und dann sind mir auch andere Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel, meine Mutter raucht ja immer noch und wenn wir dann unterwegs waren und sie dann immer so geraucht hat, das hat mich so genervt. Das hat mich so genervt. So, also sobald ich, nicht nur wenn es sie war, sondern auch irgendjemand anderes in meiner Umgebung, sei es Freunde oder sonst irgendwie jemand aus der Familie, sobald jemand eine Zigarette rausgezückt hat, war in mir so eine Wut. So, ich habe wirklich so ein, wirklich, Leute, wortwörtlich ein Hass auf Zigaretten. Ich komme darauf nicht klar. Es triggert mich so hart und ich benutze wirklich mit Absicht das Wort triggern, weil es wirklich, wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich eine ruhige, lustige Person. Aber sobald ich eine Zigarette sehe, damn, ich verliere komplett die Kontrolle. Auf jeden Fall, als ich dann halt vor 2 Jahren mit der Freundin darüber geredet habe, habe ich gesagt, Rauchen geht gar nicht und es kotzt mich an. Und dann letztens hat meine Mutter wieder geraucht und ich werde da so sauer und so sauer und so sauer und dies und das. Und dann hat sie mir gesagt, Alena, wie kann es sein? Also meine Eltern rauchen auch, aber wie kann es sein, dass es dich so nervt? Weil ich bin ehrlich mit dir, es gibt so viele Leute, die rauchen, so viele Leute, die Kinder haben, die rauchen. Warum nervt es dich so hass, so krass? Also warum ist es so? Also man merkt die wirklich an, dass es nichts Normales ist. So in Klammern, also jetzt nicht, die hat jetzt nicht gesagt, dass es nichts Normales ist, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist schon ein Extrem. Und dann habe ich so wirklich darüber nachgedacht. Dann habe ich wirklich sehr lange darüber nachgedacht, nachgedacht, nachgedacht. Und dann ist mir der Moment eingefallen als Kind. Und ich weiß nicht, ob es wirklich der Moment jetzt war, jetzt schlussendlich, ob es wirklich dieser eine Moment war oder auch allgemein immer so, wenn man so sieht, ah, okay, da sind die Rauchereltern und da sind die Nichtrauchereltern. Die und ja, aber ich meine wirklich, dass nachdem sie mich darauf hingewiesen hat, habe ich sehr lange darüber nachgedacht. Und dann ist mir dieser eine Moment eingefallen von dem Schullandheim, wo dann irgendwie so indirekt so eine Anspielung darauf gemacht wurde. Es war nicht mit böser Absicht oder so, aber es ging halt schon in die Richtung so, okay, man riecht, dass deine Eltern rauchen, so, du riechst nach Rauch. Dass es mich wirklich sehr getroffen hat. Und also, nachdem mir bewusst wurde, dass ich meiner Meinung nach ein Trauma habe, was Zigaretten angeht, gerade wegen dieser Schullandheim-Story, da wurde es mir schon bewusst, Leute, guck mal hier. Es wurde mir bewusst, ja. Und ich dachte, dass ich es für mich schon bearbeitet hätte, so. Aber man merkt, dass es nicht vorbei ist, weil, wie schon gesagt, ich hatte dann vor kurzem wieder den Mantel von meiner Mutter und ich ziehe nie Sachen von meiner Mutter an. Aber an dem Tag, ich hatte keine andere Wahl. Ich habe dann einfach den Mantel genommen. Es war halt ihrer, zack, bin ich raus, habe dann eine Freundin umarmt und eine Freundin hat mir dann ins Ohr geflüstert. So, sie hat es nur als Scherz gemeint. Ich weiß es auch, es war nicht böse gemeint, aber sie hat so gesagt, Alena, also ich weiß nicht, ob sie gesagt hat, Alena, das habe ich von dir jetzt nicht erwartet. Nein, ich glaube, sie hat gesagt, Rauchen ist schädlich, gell? Und ich gucke sie so an, ich so, was? Und die so, Rauchen ist schädlich, gell? Und ich gucke, also ich meine, sie hat so etwas gesagt und ich dachte mir dann so, wie meinst du das? Und die so, ja, riecht halt nach Rauch. Und ich so, ah, das ist der Mantel von meiner Mutter. So habe ich gesagt, habe mich dann hingesetzt. Aber Leute, ich musste echt 15 Minuten darauf klarkommen, erstmal, dass sie gesagt hat, so, das war dann wieder eine Anspielung darauf, dass ich nach Rauch rieche. Warum? Weil ich den Mantel von meiner Mutter anhatte. Also alles in allem ist das jetzt so ein persönliches Beispiel und eine Anekdote. Und damit möchte ich euch sagen, dass Einsicht erstmal, der allererste Schritt ist, aber mit der Einsicht ist es nicht gelöst. Ich meine, hier Real-Life-Beispiel. Es ist nicht gelöst. Ich habe teilweise immer noch Probleme damit und ja. Wenn ich irgendwann Geld verdiene mit diesem Podcast, dann hole ich mir auch diese professionelle Hilfe, weil jetzt habe ich ja kein Geld. Ja. So, meine Freunde, das war's dann auch wirklich. Ich wünsche euch wirklich noch eine wunderschöne Woche. Wie oft will ich wirklich noch sagen, I don't care, ich kann echt nicht mehr. Ich werde diese Episode jetzt bearbeiten und hochladen, egal ob sie passt oder nicht. Ja. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen. Ein Like wäre auch ganz nett. Ein Kommentar kann man auch immer mal wieder hinterlassen. Auf Instagram heiße ich alenas.blooming.mind. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.